Wie emotional man auch einen Roboter programmieren kann, ich finde, man kann den Mensch damit nicht ersetzen.
Jeder Einzelne ist ja wichtig dafür, dass der Service funktioniert. Sei es, dass das Glas poliert ist oder dass der Gast unterhalten ist. Und das muss ineinander funktionieren. Und deswegen denke ich, das Service-Team des Jahres auszuzeichnen, wäre auf jeden Fall eine gute Idee.
Willkommen zu Eat, Drink, Men, Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastro lieben. Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das Bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Die erste Folge hatten wir mit Julia und Angelina über Proud to Kellner und was so die Servicekräfte für Fach- und Sozialkompetenz mitbringen. In der zweiten Folge wollen wir uns ein bisschen verstärkt auf die Zukunft der Gastronomie konzentrieren. Wie sieht die Zukunft der Gastronomie in Social Media, in der Digitalisierung und so weiter aus? Deswegen begrüße ich jetzt Juliane und Angelina. Zukunft der Gastronomie. Viele Dinge in unserem alltäglichen Leben finden wir sehr schön und erhaltenswert und trotzdem verschwinden die irgendwann vom Markt. Handwerker, Schuster oder was es ist, wo ich immer denke, wow, schon wieder ein Laden weniger, wow, schon wieder weg. Wie seht ihr denn so die Zukunft der Gastronomie und des Services allgemein für die nächsten 10 Jahre? Stichwort Digitalisierung, Stichwort Rationalisierung, Stichwort Preise etc.
Also ich finde, dass gerade was Digitalisierung betrifft, jetzt auch im Hinblick auf Service-Roboter, was ja aktuell dieses Thema irgendwie immer so ein bisschen mehr aufpoppt, dass man das in der Gastronomie nicht machen kann, finde ich. Also dass die persönliche Komponente, wie emotional man auch einen Roboter programmieren kann, ich finde, man kann den Mensch damit nicht ersetzen. Also man kann dieses einfühlsame, zuvorkommende oder gerade dieses persönliche Gespräch, was der Kellner mit den Gästen führt, kann man nicht mit einer Maschine ersetzen. Was ich auch sehr hoffe, dass es einfach nicht passiert. Also das ist mein Wunsch für die Zukunft, dass es einfach nicht passiert. Wir hatten drüber gesprochen am Anfang der Woche bei dem Talk, wo wir waren, dass man das für die Self-Service-Gastronomie, dass es da natürlich eine Option wäre. Aber da ist halt ja auch jetzt schon nicht mehr der Mensch wirklich, spielt nicht mehr so eine große Rolle am Gast. Also da kommen die Gäste hin zur Nahrungsaufnahme und nicht, um so ein Erlebnis zu haben.
Wenn ich mit Systemgastronomen spreche, jetzt mal Hans im Glück, Peter Pane und wie sie alles heißen, das vermutlich meinst du ja mit Self-Service-Gastronomie so ein bisschen. Oder meinst
bei
du
Hans im Glück gibt es ja Servicekräfte wirklich, die ja einem noch das Essen
aber
servieren.
Aber da könnte ja, wenn man jetzt sagt, beispielsweise, wir ersetzen die Servicekräfte durch den Roboter und dadurch wird der Burger 2 Euro billiger, weil wir den Service sparen. Dann würde man eine Abfrage unter den Gästen machen, wüsste ich jetzt gar nicht, ob die Mehrheit der Gäste sagen würde, nee, dann zahlen wir lieber 2 Euro mehr und haben Service, oder?
Das kann gut möglich sein. Das ist natürlich auch immer so die eigene Bubble, von der man einfach spricht. Also ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass viele da sagen, ja gut, dann kommt halt der Roboter. Aber das ist natürlich trotzdem nicht das, was ich mir wünsche.
Meinst du nicht, dass es eine Option für, ich sag mal, junge Leute, und junge Leute meine ich jetzt zwischen 18 und 25, die auch manchmal noch gar nicht gewohnt sind zu kommunizieren, weil der Gast muss ja auch mit der Servicekraft kommunizieren. Und die gehen jetzt in einen Laden und da kommt der Roboter und dann quatschen, drücken sowas rauf und dann rast er weg und bringt ihnen das Essen am Tisch, sitzen da zu viert und dass sie das nicht cooler finden.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das cool finden kann.
Wenn es neu ist,
ja, genau, so Science-Fiction-mäßig auch irgendwo. Aber es wäre natürlich trotzdem, also ich fände es irgendwo schon sehr traurig. Also das wäre für mich wäre das ganz schlimm, wenn dieser Fall quasi eintritt, dass unser Beruf mit einer Maschine ersetzt werden soll. Was natürlich nicht heißt, dass es in anderen Restaurantgebieten jetzt nicht so ist. Also jetzt gerade, wenn man Richtung Fine Dining oder auch in einem Restaurant geht, wo der Kellner noch wertvoll ist.
Nicht nur wertvoll, sondern zwangsläufig ist. Ne?
Nötig,
also du bist jetzt bei Nobelhart und Schmutzig, wird es mit Sicherheit jetzt nicht passieren und auch in der Zukunft nicht passieren. Aber siehst du das ähnlich jetzt?
Also ich finde, Digitalisierung in der Gastronomie ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und in manchen Bereichen auch total hilfreich. Wir haben jetzt seit letztem Jahr April ein neues Reservierungssystem, was mir bestimmt eine halbe Stunde Arbeit am Tag abnimmt.
Ergebnis, was ist da neu dran?
Das kontaktiert die Warteliste automatisch, wenn man eine hat. Das ist so eingestellt. Früher habe ich immer so 2 Tage, bevor der Gast gekommen ist, den Gast angerufen. Also die haben zwar die Tische mit Kreditkarte bestätigt, aber wir haben trotzdem 2 Tage vorher angerufen. Bleibt es bei der Reservierung übermorgen um 18.30 Uhr, 2 Personen, Allergien, Unverträglichkeiten vielleicht nochmal abgefragt, weil manche vergessen, dass sie eine Laktoseintoleranz haben oder so. Und wenn ich den Gast telefonisch nicht erreicht habe, dann habe ich im Nachhinein eine E-Mail geschrieben, dass die den Tisch nochmal rückbestätigen. Einfach auch damit wir auf der sicheren Seite sind, dass der Platz vergeben ist. Weil
du hast gesagt, das Stichwort war Kreditkartenreservierung. Das macht
ja
schon
aber wenn der Gast nicht kommt und wir den No-Show abziehen, dann geht uns ja trotzdem der Getränkeumsatz flöten.
Genau.
Und vor allem ist es ja auch total schade für alle anderen, die auf der Warteliste stehen und diesen Platz hätten haben können.
So viele Gastronomien machen das aber noch nicht so, dass man No-Show dann, keine Ahnung, 50 Euro oder 100 Euro bezahlen muss. Oder
doch,
ist das
schon
Standard?
Relativ viel. Also doch, es kommt halt darauf an, auch wo man hingeht zum Essen.
Ja.
Genau, aber das heißt, ne, da hatte ich diese Aufgabe, dass ich im Prinzip 16 Tische angerufen habe, ne, und dann immer für die, wie gesagt, für in 48 Stunden. Und habe danach selber eine E-Mail rausschreiben müssen. Und das Reservierungssystem jetzt kann ich zum einen komplett selber programmieren oder entscheiden, was wie wo steht. Da musste ich bei dem alten Reservierungssystem immer erst dort im Support anrufen, bitten, dass sie mir die Bestätigung folgendermaßen umändern. Ne?
Ja.
Und da kann ich zum einen selber ganz viel machen. Ich muss da den Support nur anrufen, wenn ich was kaputt mache. Mhm. Und das System schreibt 3 Tage vor der Reservierung die Gäste an, mit derselben E-Mail, die ich früher manuell schreiben musste. Bitte bestätigen Sie nochmal den Tisch, hier ist nochmal die Getränkekarte, denken Sie daran, dass Sie uns Allergien oder Unverträglichkeiten mitteilen. Und dann rufe ich zum Beispiel wirklich nur noch einen Tag vorher die 2, 3 Tische an, die es nicht geschafft haben, den Bestätigungsbutton zu drücken.
Das hört sich gut an, KI in
der Genau, also das hilft auf jeden Fall sehr. Zeiterfassungssysteme helfen sehr und die Dienstpläne digital zu schreiben, das war für uns bis letztes Jahr nicht ganz so wichtig, weil wir 5 Tage aufhaben und 5 Tage gearbeitet haben. Das heißt, da gab es nur die Besonderheit, wenn mal jemand krank ist. Urlaub war auch kein Thema, weil wir Betriebsferien haben. Jetzt haben wir aber seit Anfang letzten Jahres umgestellt auf eine 4 Tage Arbeitswoche bei 5 Öffnungstagen. Da musst du auf jeden Fall einen Dienstplan irgendwie anders schreiben. Ne? Also das heißt, du brauchst dann einen Dienstplan. Und auch mit dieser Zeiterfassung, die ist das halt einfach eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Das sind Sachen, wo die Digitalisierung in der Gastronomie total viel Sinn macht. Bei einem Service-Roboter bin ich tatsächlich auch bei Angie, ne? Also sicherlich ist das, keine Ahnung, wenn man zu McDonald's gehen sollte und dann kommt nicht ein Mensch gelaufen und bringt dir dein Tablett, sondern es kommt so ein kleiner Roboter gefahren und du nimmst dir das runter. Das ist total in Ordnung, weil der Service in so einem Laden, da sagt er vielleicht, wenn du Glück hast, noch guten Appetit, aber ansonsten arbeiten die ihre Sachen ja ab.
Also der oder die McDonald's-Servicekraft muss jetzt nicht gelernt sein. Ne? Das ist dann, also wenn wir von gelernten Servicekräften sprechen, dann reden wir auch schon von, wir wissen, gastronomisches Niveau wahrscheinlich.
Und wenn die McDonald's-Servicekraft doch auch so ein gewisses Mindset mitbringt und vielleicht dann einen Wahnsinns-Service macht, soweit das halt auch geht, dann ist das sicherlich schön. Aber es ist dort halt nicht extrem notwendig, weil da gehst du wirklich hin. Du gehst hin, bestellst mittlerweile an einem Computer deinen Burger, setzt dich hin, stellst eine Nummer auf den Tisch und dann kommt jemand an, stellt dir das Tablett hin und das war's. Ne? Also das kann in dem Moment von mir aus auch ein Service-Roboter.
Also geht dann die Schere so ein bisschen auseinander zwischen Systemgastronomie und dann rede ich mal jetzt von McDonald's bis da dazu und der normalen Gastronomie, sprich, na, ich würde noch nicht mal Fine Dining unbedingt sagen, da gibt es ja viele auch von Bäckereien über sonst was, die irgendwie.
Es gibt ja auch ganz einfache Restaurants, wo es total schön ist, dass man einen netten Service hat. Ne? Ja.
Genau, irgendwie Schnitzelei oder keine Ahnung, was es da alles gibt, wo man so alltäglichen Dings hingibt. Und da würdet ihr jetzt, also Digitalisierung in Form von Arbeitserleichterung schon, aber trotzdem der Service als Schnittstelle zwischen Küche und Gast etc. mal sagen. Wie ist der, um das nochmal zu sagen, aus eurer Berufsgruppe, wie würdet ihr oder wie würdest du die gewichten, die Fach- und die Sozialkompetenz? Das würde mich nochmal kurz interessieren.
Ich glaube, dass die Sozialkompetenz wichtiger ist, weil man damit auch ganz viel von eventuell fehlender Fachkompetenz vielleicht mal so ein bisschen übertünchen könnte. Aber weil man dann auch weiß, bei wem man die richtige Fachkompetenz an den Mann oder die Frau bringt. Weil wenn da jetzt, keine Ahnung, ein Küchenchef bei uns an der Theke sitzen würde und ich würde ihn fragen, hast du schon mal Bärlauchknospen gegessen? Dann wäre das natürlich total bescheuert, weil wahrscheinlich weiß der viel besser, was das ist. Ne? Aber sitzt dann vielleicht jemand, keine Ahnung, wir haben bei uns im Restaurant einen Studierendentarif und dann ist das ein ganz junger Mensch, der das erste Mal in seinem Leben in Anführungsstrichen fein ausgeht, dann muss ich da natürlich irgendwie mehr rüberbringen, damit der das auch gut versteht. Und
genau. Ja, das sind ja diese Kernkompetenzen, die es letztendlich ausmacht. Und ihr wollt ja mit Proud to Kellnern einfach die Wertschätzung und eine höhere Sichtbarkeit machen. Wäre es denn nicht die Idee, Köche kriegen Michelin-Sterne, Bartender kriegen Auszeichnung, Servicekräfte auch irgendwie zu bewerten, in Stichwort Sternebewertung?
Ja.
Oder ist das vollkommen illusorisch? Also dann hätte man ja noch eine Plattform für euch mal als Vision jetzt hineinlegen.
Man kann ja Gastgeber des Jahres werden über solche Späßchen. Aber ich finde, man könnte ja vielleicht überlegen, ob man einfach das Serviceteam des Jahres küren könnte. Also dass man da gar
Gastgeber
nicht
des Jahres machen die Berliner Meisterköche.
Ja, nicht nur, das macht auch der Gourmet. Also das gibt es in unterschiedlichen Formen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man... Also man kann natürlich auch sagen, du bist der Kellner des Jahres. Aber ich glaube, dass es bei unserem Beruf darum geht, dass wir halt einfach ein Team sind. Und klar kannst du auch in einem Mini-Restaurant alleine den Service machen, aber es ist das Service-Team, also jeder Einzelne ist ja wichtig dafür, dass der Service funktioniert, sei es, dass das Glas poliert ist oder dass der Gast unterhalten ist. Und das muss ineinander funktionieren und oder ineinander greifen. Und deswegen denke ich, das Service-Team des Jahres auszuzeichnen, wäre auf jeden Fall eine gute Idee.
Es gibt ja auch schon das Bar-Team des Jahres, was ja auch ausgezeichnet wird. Deswegen finde ich eigentlich das Service-Team des Jahres keine schlechte Idee.
Okay, wenn es eine gute Idee ist, dann die Frage an dich, weil beim 1-2-3-Sterne-Koch gibt es natürlich Kriterien, warum der den Michelin-Stern bekommt. Mhm. Welche Kriterien sollten dann beim Service-Team des Jahres greifen, damit die eine Auszeichnung bekommen?
Ist natürlich immer so eine Frage, wie man das halt schön kontrollieren kann, beziehungsweise auch testet. Das ist ja natürlich, dann muss man sich ja quasi in die Situation reinversetzen, dass das ja wie bei den Michelin-Testern natürlich Tester ins Restaurant kommen. An sich finde ich, ein Kriterium wäre auf jeden Fall, dass man sieht, wie die Servicekräfte nonverbal miteinander kommunizieren, weil gerade wenn man schon länger zusammenarbeitet, sieht man auch als Gast von außen, dass die Servicekräfte untereinander kommunizieren, ohne miteinander zu sprechen. Also dass man sich untereinander einfach unterstützt gerade. Ich finde, das ist mit so einer der größten Punkte.
Tatsächlich, fass dann aber auf, das ist ganz wichtig, weil das sind ja schöne Sachen, weil wann ist als Gast ein gelungener Abend? Wenn ich merke, dass das Team harmoniert, das kriegst du unbewusst mit. Ne? Ja. Du kommst in den Laden und sagst, ja, alles war cool, aber irgendwie brauche ich hier nicht nochmal herzugehen. Und das, was du meinst, ist so wie wenn Chinesen auf der Bühne stehen und die Teller schwingen und die funktioniert einfach und sagt, hey, wie funktioniert sowas in der Art?
Genau, also mal als praktisches Beispiel, als Juliane und ich damals noch zusammengearbeitet haben, wenn Juliane eine Station geleitet hat am Abend und ich ihr Kommi war und gesehen habe, dass sie gerade an Tisch 3 war zum Beispiel, mit den Gästen, sprich die Teller ausgehoben hat, ich sofort geschaltet habe, okay, wusste, was quasi ihre Next Steps sind, also dass sie den Tisch jetzt abrufen geht, ich das Besteck vorbereite, die Gläser für die Weinbegleitung schon hingestellt, also ihr quasi den Rücken frei zu halten, damit sie ihre Arbeit erstens gerade zu Ende fertig machen kann und quasi schon wieder in den nächsten Step übergehen kann, weil ich ihr den nächsten Step schon abgenommen habe. Ja. Ist wie so ein Zahnrad, was einfach miteinander funktioniert und bin ich der Meinung, sieht ein Gast. Also sieht auch ein Gast, der ungelernt ist und nicht in der Branche arbeitet, weil man sieht auch, wenn Leute gegeneinander arbeiten. Also man sieht, wenn jetzt ich mich auch eher, wenn ich mich in den Weg stelle oder auch selbst einfach unaufmerksam oder wir einfach unaufmerksam aufeinander sind. Also selbst wenn ich am Pass stehe und habe gerade einen Vierertisch vor mir stehen. Es gibt Leute, die würden 4 Teller auf einmal raustragen. Ich finde es im Team schöner auf jeden Fall. Dass man dann einfach auch nur gucken muss durchs Restaurant und sofort den Blickkontakt zu einer Person findet und die Person sofort weiß, okay, ich muss das Essen so jetzt mit ihr rausbringen, weil sonst kann sie nicht weiterarbeiten.
Ja. Was wäre für dich noch ein Kriterium für eine Auszeichnung Service-Team des Jahres?
Also ja, dass man halt irgendwie so sieht, dass es rund läuft. Aber ich hatte zum Beispiel am Donnerstagabend einen Abend, da war ich mit Billy alleine im Service. Wir arbeiten schon echt lange zusammen, 5 Jahre arbeiten wir jetzt schon zusammen. Und es war einfach so ein richtig toller Abend und sicherlich waren auch die Gäste nett und der Abend lief rund. Aber diese Stimmung zwischen uns beiden war einfach richtig gut. Also wir haben uns gegenseitig vielleicht auch mal in die Pfanne gehauen aus Witz, aber wir funktionieren halt einfach auch so sehr, sehr gut zusammen und dadurch entsteht halt einfach auch für den Gast so eine kleine Show vielleicht oder halt auch einen Unterhaltungswert. Gerade wenn das Restaurant halt auch nicht bumsvoll sein sollte, dann ist es noch viel wichtiger, dass der Service richtig präsent ist und sich nicht hinten in die Küche verkrümelt und irgendwie Kaffee trinkt, sondern dass man genau dann noch mal viel mehr darauf achtet, dass man den Gast halt eine gewisse Unterhaltung auch gibt.
Weißt du, was das mit sich bringt? Das bringt, glaube ich, mit sich, dass die Servicekräfte sich bewusst sein müssen, dass wenn sie im Restaurant stehen, dass sie auf der Bühne stehen.
Genau.
Und ist hinten Grund, ist hinten ja. und vorne ja, ist vorne. Genau. Du bist auf der Bühne und kannst jetzt nicht irgendwie mal zwischendurch ja. eine Pause machen, ja. weil dann irgendwie ja. so nach dem Motto Shakespeare-Dialog
geht muss die Schau nicht weiter.
Ja, genau. Geht die Schau ja. nicht aber weiter. Aber das ist auch ja. ein Grund, warum es bei uns auch relativ regelmäßig passiert, dass sich jemand in der Küche bewirbt und zum Probearbeiten kommt und dass ihm dann bewusst wird, so, oh, ich bin ja Koch geworden, eigentlich stehe ich doch immer hinten und keiner sieht mich. Und bei uns steht halt auch der Koch auf dieser Bühne und ist halt auch Teil dieser Show ein Stück weit. Ne?
Macht ihr
und
Briefings, bevor ihr einen Tag anfängt zu arbeiten? Und ja, wir haben dann, seid ihr nervös eigentlich, wenn er noch anfängt? Oder bist du nervös, wenn er
anfängt? Ich bin nur dann nervös, wenn meine Mutter und mein Vater zusammen ins Restaurant kommen. Dann bin ich nervös. Ich bediene nicht so gerne Leute, die ich sehr gut kenne. Das weiß ich nicht, ich drücke mich davor gerne. Aber wir machen 17.30 Uhr bei uns Personalessen und um 18 Uhr ist ein Service-Meeting. Das heißt, man spricht darüber, wie viele Gäste, wie viele Tische, sind es vielleicht das halbe Restaurant, kommt zur selben Uhrzeit. Wir müssen zu der Uhrzeit auf jeden Fall alle hier vorne sein und bereit sein. Welche Allergien gibt es? War der Gast schon mal da? Ist das ein Kollege? Oder erkennt man anhand der E-Mail-Adresse, dass es vielleicht irgendwie jemand aus dem Bundestag sein sollte ja, oder ja, sowas? Ja. Okay, ne? Sowas ja. besprechen wir schon, damit einfach alle so ein bisschen darauf vorbereitet sind, ja. wer so kommt.
Und ein Kriterium als Auszeichnung für die Service, beste Service-Team wäre auch sowas wahrscheinlich wie Fachkompetenz auch, ne?
Irgendwie das würde ich auch schon sagen. Aber was ich zum Beispiel halt auch recht häufig mache, ist es, wenn ich es nicht weiß, weil der Gast hat irgendeine fachspezifische Frage zu irgendeinem, welches Stück vom Fleisch ist da auf dem Teller? Und das ist bei uns halt mal so und mal so, weil wir das ganze Tier verwerten. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher. Könnte ich natürlich auch mit meiner Sozialkompetenz ganz überzeugend sagen, das ist auf jeden Fall Keule. Aber wenn ich Pech habe, sitzt da jemand, der sich besser auskennt als ich. Das heißt, dann gehe ich halt auch in die Küche und sage so, oder ich rufe rüber zu Micha in die Küche, Micha, was für ein Stück Fleisch liegt denn hier auf dem Teller?
Genau, also das ist ja wieder also, das authentisch sein ja. und den Augenblick wahren zu genau. sagen. Also ich finde es ja mal viel besser zu sagen, das weiß ich nicht,
genau.
als irgendwas darüber zu bappen ja. irgendwie und so und irgendeine Kompetenz. Das wird ja auch dann akzeptiert und ja. anerkannt irgendwie. Ja, dann wäre das ja zum Beispiel mal, was ihr auf eure Agenda nehmen könntet. Leute da draußen, es muss Michelin-Sterne für Servicekräfte geben.
Es gibt die Proud-to-Kellner-Auszeichnung.
Ja, die Proud-to-Kellner-Auszeichnung. Ja. Was sollte der Beruf des oder wer sollte den Beruf des Kellners wählen und was sollte er mitbringen? Also was sollte ich persönlich mitbringen, wenn ich sage, ich entscheide mich jetzt in die Gastronomie zu gehen und nicht in die Küche, sondern in Service?
Disziplin, und damit meine ich gar nicht unbedingt die Disziplin, was das Arbeiten angeht, also das braucht man sicherlich auch in anderen Berufen, aber was ich zum Beispiel für mich merke, ist, ich gehe eigentlich nach der Arbeit relativ häufig wirklich direkt nach Hause und dann auch ins Bett und stehe, naja, um 9 spätestens eigentlich auf, sodass ich halt den Vormittag wirklich nutzen kann für manchmal auch gemütliche Sachen, aber halt einkaufen gehen, sauber machen und sowas alles.
Dann war ich immer undiszipliniert.
Ich finde,
nach der Arbeit immer noch was trinken
gegangen. Ja, das passiert bei mir schon auch noch, aber wie gesagt, das habe ich vielleicht auch während meiner Ausbildung viel mehr gemacht als jetzt, aber ich habe halt einfach für mich gemerkt, dass man diesen freien Vormittag so extrem viel besser nutzen kann, als wenn man 18 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt. Das hatten wir während dem Lockdown, als wir unseren Lieferservice hatten, habe ich von 10 bis 18 Uhr gearbeitet. Dann fährst du nach Hause, gehst vielleicht noch einkaufen, dann bist du 19 Uhr zu Hause, dann kochst du was zu essen und dann setzt du dich auf die Couch und dann ist der Tag gelaufen. Und ja. Wie gesagt, wenn man so ein bisschen auf sich aufpasst mit diesen umgekehrten Arbeitszeiten, dass man halt erst 14, 15 Uhr anfängt zu arbeiten, wenn man da ein bisschen schaut, dass man nicht jeden Abend noch 5 Bier trinken geht oder vielleicht auch, wenn man zu Hause ist, nicht noch ewig lang irgendwie was anschaut oder auf Facebook oder Instagram rumdaddelt, dann hat man wirklich einen extrem geilen Vormittag.
Ja.
Ne, wenn du um 9 aufstehst und 14 Uhr arbeitest, hast du 5 Stunden Zeit, richtig viel zu schaffen.
Gut. Okay, was sagst du?
Auf jeden Fall sollte die Person, die sich entscheidet, im Service zu arbeiten, irgendwo sich dessen bewusst sein, was du eben gesagt hast, dass man auf der Bühne steht, dass man präsent ist, dass man
Ausbildung machen heißt das Thema, ne? Irgendwie noch war so. Also man sollte eine ja. Ausbildung machen einfach wieder.
Ja, ja, auch die Ausbildung auf jeden Fall sollte man machen und sich irgendwo dessen bewusst sein, dass man, das genau das, was Juliane gerade gesagt hat, aber dass man halt diese umgekehrten Arbeitszeiten hat, nicht nur darauf achten muss, sondern dass man sich dessen bewusst sein muss, dass man auch mal arbeitet, wenn man, wenn die anderen vielleicht jetzt gerade zusammen Bier trinken geht und man dann doch erst später dazukommt. Das sollte man wissen.
Wie ist für das Thema Familie, Kinder und so, ist denn schwierig, ne? In der Gastronomie, oder?
Nö.
Das ist ein anderer als, ja.
Kriegt man also auf jeden Fall unter einen
Hut. Also sicherlich ist es so, dass man da ein bisschen flexibel sein müsste. Eventuell kommt natürlich auch auf den Partner drauf an oder ob es einen Partner gibt. Aber tatsächlich kann man ja auch in einem Restaurant arbeiten, wo man tagsüber arbeitet. Wir bei uns im Restaurant haben tatsächlich jemanden, die ist jetzt das zweite Mal Mama geworden und war vor mir die Restaurantleitung im Nobelhart und Schmutzig. Und die arbeitet jetzt von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr, sodass sie dann die Kids von der Kita abholen kann. Und das heißt, die nimmt mir zum Beispiel relativ viele Arbeiten auch ab oder arbeitet mir zu, beziehungsweise ist sie aktuell diejenige, die sich um die Dienstplangestaltung der Küche kümmert. Es gibt administrative Aufgaben, man muss sie dann halt einfach nur den Umständen entsprechend verteilen und dann habe ich eventuell weniger negativen Stress tagsüber und sie kann halt einfach da bleiben und ganz viel abnehmen und man schafft mehr.
Du hast ja am Anfang gesagt, du bist in einer festen Partnerschaft. Kommt ja auch aus der Gastronomie-Hotellerie?
Der kommt auch aus der Gastronomie.
Ich hab's ja ahnt.
Wir haben uns tatsächlich im Rheinstoff damals kennengelernt und haben bis letztes Jahr April eigentlich fast durchgängig immer dieselben Arbeitszeiten gehabt. Wir haben immer in Restaurants gearbeitet, wo wir beide Sonntag und Montag frei hatten. Und dann hattest du den Vormittag gemeinsam. Und der ist dann letztes Jahr in den Handel gewechselt und arbeitet jetzt von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und recht viel im Homeoffice. Und das ist eine kleine Herausforderung oder Umstellung auf jeden Fall gewesen. Aber das Schöne ist bei uns im Nobelhart und Schmutzig, dass wir die 4-Tage-Woche eingeführt haben. Und uns das wichtig ist, dass jeder auch irgendwie so den richtigen freien Tag hat. Und für die Elena, die bei uns arbeitet, ist der Donnerstag ein wichtiger freier Tag, weil sie studiert und das ist der unistärkste Tag. Für mich ist es persönlich natürlich dann der Samstag, der mir lieb ist. Und das spielt uns da ganz gut in die Karten.
Aber Samstag ist ja der stärkste Tag eigentlich, nicht?
Ne? Bei uns ist tatsächlich so, dass es fast egal ist, welcher Wochentag das ist. Dass wir einfach, und das heißt, ob du Dienstag 40 Gäste hast oder Samstag 40 Gäste, es kommt aufs selbe hinaus.
Das stimmt.
Von der Vorbereitung macht es für mich unter der Woche auch mehr Sinn zu arbeiten, weil du natürlich die E-Mails flattern rein, das Telefon klingelt. An einem Samstag ist das Büro nicht mehr besetzt, wo derjenige vielleicht die Veranstaltungsabsprache mit mir trifft. Ne? Das heißt, das mache ich dann von Dienstag bis Freitag schon effektiver, als wenn ich an einem Samstagvormittag oder Nachmittag da bin.
Angelina, wo siehst du dich in 10 Jahren? Oder wo seht ihr euch in 10 Jahren? Gastronomisch bestellt.
Wo ich mich in 10 Jahren sehe, also an sich sehe ich uns gerade jetzt im Hinblick auf Proud to Kellner in 10 Jahren, dass wir was bewegt haben, dass wir den Nachwuchs mehr dazu bewegt haben, wieder die Gastronomie einfach auch zu wählen und nicht nur als Notlösung zu sehen, sondern die Gastronomie bewusst einfach zu wählen. Und sehe unseren Verein irgendwo mit daran beteiligt, den Fachkräftemangel bekämpft zu haben, am besten sogar schon. Sollen wir groß denken.
Ja.
Also, ich sehe mich in 10 Jahren auf jeden Fall, wenn es das Nobelhart und Schmutzig dann noch gibt, im Nobelhart und Schmutzig, glaube ich. Ich bin da sehr, sehr angekommen und fühle mich da sehr, sehr wohl. Und hoffe natürlich auch, dass wir in 10 Jahren was bewegt haben. Vielleicht schaffen wir es in 10 Jahren nicht mehr Vollzeit im Restaurant zu arbeiten oder wo auch immer, sondern müssen auch ein bisschen mehr Zeit und Arbeit in unser Projekt investieren, weil es sehr erfolgreich ist in 10 Jahren.
Ja.
Wo seid ihr denn sichtbar? Also klar, wir werden euch jetzt bei uns im Podcast auch natürlich verlinken und dementsprechend Zugang machen, aber wo bekommt ihr eure Sichtbarkeit draußen jetzt in der weiten Welt?
Jetzt du, soll ich?
Ja.
Ich fange an und du ergänzt.
Ja, jawohl.
Wir sind natürlich über die klassischen Medien sichtbar, also Instagram und wir haben eine eigene Website.
Die wir selber gemacht haben.
TikTok haben wir nicht, nee. An das Projekt haben wir uns bisher noch nicht dran getraut. Es steht aber mit auf der Agenda, dadurch, dass wir alle Vollzeit arbeiten und uns quasi erstmal in den Medien ausgetobt haben, die wir beherrschen, war TikTok dann noch nicht dabei. Aber eine Besonderheit, die wir haben, ist unsere Wanderausstellung, die gerade fröhlich durch Deutschland tingelt mit den Imago-Bildern.
Genau, es gab ja die Susanna Kraus, die Imago-Kamera hat am Moritzplatz. Das ist so eine alte Kamera aus den 70er Jahren, wie so eine Kapsel, in der man sich selber ablichten kann. Die hatte zwei verschiedene Ausstellungen im Abstand von 10 Jahren gemacht, wo sie Köche abgelichtet hat aus Berlin. Die Bilder, die da rauskommen, sind 2 Meter hoch, 60 Zentimeter breit. Und das war so ein bisschen die Idee, war zu zeigen, oder wer ist eigentlich am Wandel der Berliner Gastronomie nach der Wende verantwortlich. Und dann haben wir gedacht so, Moment, warum eigentlich nur Köche? Und haben dann gesagt, das wäre vielleicht eine ganz schöne Idee, da uns als Kellner mit abzubilden. Und dann haben wir uns zu neunt in diese Kapsel gequetscht. Das ist tatsächlich so, dass die wirklich sehr klein ist und nur auf einer Bildebene scharf ist. Das heißt, wir haben uns so übereinander, nebeneinander und dann musste man mit dem Gesicht nach vor oder mit dem Gesicht zurück, dass man da gesehen wird. Und da sind drei Bilder entstanden. Wie gesagt, die sind 2 Meter hoch und 60 Zentimeter breit. Es gibt einen offenen Brief dazu, in dem wir nochmal zusammengefasst emotional darauf hinweisen, was unser Beruf eigentlich ist. Und die Bilder waren jetzt als erstes in Coburg im Schlosshotel Hohenstein zu sehen, waren dann im November und Dezember in Berlin in der Markthalle 9. Danach durften wir in Bremen in der Markthalle 8 mit den Bildern sein und sind jetzt gerade in Frankfurt am Main im Maritim in der Lobby, im Lobby-Restaurant. Ne? Und diese Bilder, die wandern im besten Falle von Stadt zu Stadt und dann sind wir da so einen Monat, anderthalb, je nachdem, wie wir auch irgendwie einen neuen Ort finden, sodass vielleicht auch einfach jemand, der durch die Markthalle läuft oder im Restaurant sitzt, diese Bilder sieht, diesen Text lesen kann und neugierig wird auf das, was wir machen.
Und Denkanstöße einfach geben.
Ja, Juliane, Angelina, also wir sind jetzt am Ende unseres Gespräches und wow, wie fasse ich es am besten zusammen? Also A, finde ich super, den Weg solltet ihr auf jeden Fall weitergehen, in Berufsschulen reinzugehen. Das finde ich wichtig, dass junge Leute schon ein Selbstbewusstsein mitbekommen. Ja? Und diese Selbstverständlichkeit zwischen einer Attitüde, zwischen dem, wer bin ich eigentlich, wenn ich das tue, was ich tue und gleichzeitig auf Augenhöhe mit dem Gast zu sein und trotzdem ein guter Gastgeber zu sein. Nicht nämlich ein guter Gastgeber zu sein, heißt ja nicht demütig zu sein, sondern dieses Anliegen, was ihr habt und dieses Anliegen, das ihr danach draußen tragt, gerade nach der oder während der Corona-Zeit, finde ich großartig und braucht die Gastronomie unbedingt. Und mit euch beiden hat mir gegenüber gerade zwei Damen gesessen, die das mit irre viel Leidenschaft und Aufrichtigkeit mir präsentiert haben. Dafür bin ich dankbar. Danke, dass ihr hier gewesen seid bei uns und das zugehört haben. Ich glaube, wir werden von euch noch eine Menge hören. Und liebe Gäste draußen, die ihr auch zuhört, nehmt es jetzt einfach mal mit, was ihr mitbekommen habt, wenn ihr auch einen guten Abend haben wollt und auch vielleicht nicht so gut drauf gewesen sein solltet. Habt Respekt den Servicekräften gegenüber. Und ein nettes Lächeln finden auch Servicekräfte immer wieder gut zum Abschluss. Und nicht nur den Koch huldigen, sondern den Servicekräften und die Barmann und alle, die dahinter stehen, ist halt ein Team, die euch nicht nur beköstigen, sondern einfach rundum einen schönen Abend zubereiten wollen, wenn sie ihren, und da sind wir wieder bei der die Berufung, ernst nehmen in diesem Sinne. Ich glaube, dass sich in den letzten 20 Jahren in Berlin diesbezüglich irrsinnig viel verändert hat. Wir waren damals, als ich jung war, noch wirkliche Servicelandschaft. Da musste man echt kämpfen, um freundlich bedient zu werden. Das hat sich wirklich nachhaltig geändert. Ich hätte auch noch mal fragen können, wie ihr dazu steht, wenn man nur noch Englisch bedient wird in der Stadt. Aber das lassen wir jetzt.
Großes Thema.
Großes Thema übrigens, ja. So international kann man das so sehen, aber unter dem Dienstleistungsaspekt.
Wir können ja noch mal wiederkommen.
Ja, gibt's ja unterschiedliche Meinung. Ich finde es super, was ihr macht. Macht es weiter. Das macht euch auch noch transparenter und wird bald Benol hart und schmutzig aufschlagen. In diesem Sinne hat mich gefreut. Danke, Angelina. Danke, Juliane. Umgekehrt.
Ja, aber vielen Dank für die Einladung, wirklich.
Ja. Danke, dass wir hier sein durften.